Ja, liebe Gemeinde, wir haben bis hierhin im Gottesdienst ganz viel schon über Gottes Gnade gehört. Am Anfang des Gottesdienstes stand der Wochenspruch: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und wir haben dazu von Miriam schon einige einführende Gedanken gehört. Die Schriftlesung aus Epheser 2, die hat uns an Gottes große Barmherzigkeit und Liebe erinnert, daran, dass es nicht unsere Werke sind, die uns retten, unsere Verdienste, sondern allein Gottes Gnade. Und wir haben jetzt gerade drei wunderbare Taufzeugnisse gehört, die von Menschen, die sich in 2 Wochen taufen lassen möchten und die das für sich selber so erlebt haben und euch bezeugt haben, wie gnädig Gott ist. Der heutige Predigttext, das werdet ihr gleich selbst wahrnehmen, der steht in diametralem Gegensatz dazu, zu den Aussagen der Bibel, die wir gehört haben, zu den Taufzeugnissen. Es ist der Predigttext, der für den heutigen Sonntag im Kirchenjahr vorgeschrieben ist. Es ist ein Text, der so dunkel und so hoffnungslos ist, dass man am liebsten einen weiten Bogen um ihn machen würde. Und glaubt mir, das war mein erster Eindruck, Fluchtinstinkt, als ich den Text gelesen habe. Aber liebe Gemeinde, unser Leben und auch unser Glaubensleben ist ganz vielfältig und ganz facettenreich. Es ist das Leben und auch das Gemeindeleben selbst, in dem Freude und Hochgefühle des Lebens und des Glaubens zusammentreffen mit Verzweiflung, mit Verbitterung, ebenso im Leben wie im Glauben. Und so sollen wir uns als Gemeinde auf die Taufe vorbereiten und uns mitfreuen an den frischen und ansteckenden Glaubenseuphorie der Täuflinge. So sehr dürfen wir auch das Traurige, das Verzweifelnde in den Blick nehmen. In diese Gedankenwelt nimmt uns der heutige Predigttext aus Hiob 23 mit hinein. Das Buch Hiob im Alten Testament, das erzählt ja von einem Mann namens Hiob, den Gott selbst als den untadeligsten und rechtschaffensten Mann auf der Erde bezeichnet. Es ist ein Mann, dem es familiär und wirtschaftlich blendend geht und der dennoch darauf bedacht ist, Gott immer die gebührende Ehre zu geben. Und der Anfang des Hiob-Buches, der erzählt dann von einer folgenschweren Wette zwischen Gott und dem Satan. Denn Satan hält Gott vor, dass der Hiob nur deswegen so gottesfürchtig ist, weil es ihm ja gut geht. Wenn es ihm schlecht geht, dann würde er bestimmt auch von Gott ablassen. Und Gott sagt, das ist unmöglich und gestattet dann Satan, Hand an Hiob zu legen. Was Hiob in diesem Moment oder ab diesem Moment widerfährt im Leben, das ist folgenschwer und grausam. Sein Reichtum, sein Hab und Gut werden ihm genommen, seine Kinder werden ihm genommen, seine eigene Gesundheit wird ihm genommen. Und es beginnt eine ungeheuer starke Spirale der Verzweiflung und Dunkelheit. Am Anfang, da kann Hiob noch sagen, wer das Gute von Gott annimmt, der muss auch das Schlechte von ihm annehmen. Aber je länger er das Schlechte aushalten muss, desto stärker wird auch sein Unverständnis und sein Ringen mit Gott. Es wird befeuert von den 3 Freunden Eliphas, Bildad und Zophar, denn sie reden und diskutieren mit Hiob in der Hoffnung, dass sie Hiob in seinem Leid helfen und es für Hiob theologisch begreifbar und damit auch erträglich machen könnten. Doch genau das Gegenteil trifft zu. Das viele Reden, das treibt Hiob noch tiefer in die Spirale von Verzweiflung und Dunkelheit. Und in Hiob 23, da antwortet nun Hiob erneut auf eine Rede des Freundes Eliphas. Und hier in Kapitel 23 und 24 erreicht Hiob den Tiefpunkt der Dunkelheit. Es ist einer der dunkelsten Texte der ganzen Bibel. Ich lese uns Hiob 23 aus der Einheitsübersetzung. Da antwortete Hiob und sprach: Auch heute ist meine Klage Widerspruch. Schwer lastet seine Hand auf meinem Seufzen. Wüsste ich doch, wie ich ihn finden könnte, gelangen könnte zu seiner Stätte. Ich wollte vor ihm das Recht ausbreiten, meinen Mund mit Beweisen füllen. Wissen möchte ich die Worte, die er mir entgegnet, erfahren, was er zu mir sagt. Würde er in der Fülle der Macht mit mir streiten? Nein, gerade er wird auf mich achten. Dort würde ein Redlicher mit ihm rechten. Und ich käme für immer frei von meinem Richter. Gehe ich nach Osten, so ist er nicht da. Nach Westen, so merke ich ihn nicht. Nach Norden, sein Tun erblicke ich nicht. Biege ich nach Süden, sehe ich ihn nicht. Doch er kennt den Weg, den ich gehe. Prüfte er mich, ich ginge wie Gold hervor. Mein Fuß hielt fest an seiner Spur. Seinen Weg hielt ich ein und bog nicht ab. Das Gebot seiner Lippen gab ich nicht auf. Seines Mundes Worte barg ich im Herzen. Doch er bleibt sich gleich. Wer stimmt ihn um? Wonach ihn gelüstet, das führt er aus. Ja, er vollendet, was er mir bestimmt hat, und Ähnliches hat er noch viel im Sinn. Darum erschrecke ich vor seinem Angesicht. Denke ich daran, gerate ich in Angst vor ihm. Gott macht mein Herz verzagt. Der Allmächtige versetzt mich in Schrecken. Denn bin ich nicht von Finsternis umschlossen? Bedeckt nicht Dunkel mein Angesicht? Liebe Gemeinde, was Hiob hier auf die Rede seines Freundes Eliphas antwortet, das ist für viele Bibelleser schwer auszuhalten. Es sind nämlich überhaupt keine euphorischen und ermutigenden Worte des Glaubenszeugnisses, sondern das genaue Gegenteil. Es sind keine Aussagen, die Gottes Gnade und Liebe als Grundlage unseres christlichen Glaubens unterstützen, sondern fast eine Art Gegenglaubensbekenntnis. Die Radikalität der Aussagen in diesem Kapitel, die fordern mich aufs Extremste heraus. Sie bringen mich dazu, mit Hiob zu ringen, ganz ähnlich wie es auch die Freunde getan haben. Da ist zunächst der Widerspruch gegen seinen Freund. Hiob betont voller Selbstbewusstsein, er habe sich gegenüber Gott nichts zu Schulden kommen lassen. Mit ungeheuer fester Überzeugung widerspricht Hiob immer wieder der Behauptung seiner Freunde, sein Leid habe mit Schuld oder Hochmütigkeit gegenüber Gott zu tun. Es gäbe schlicht nichts, für das er vor Gott Abbitte und Buße leisten müsse. Warum auch immer er leiden muss, verdient habe er es nicht. Zu gerne würde Hiob vor den Richter treten, in der festen Erwartung und Überzeugung, dass Gott, der Richter, seine Gerechtigkeit bestätigen und ihn freisprechen müsste und würde. Und diese feste Überzeugung Hiobs, dass er gerecht ist, ist ein Gedanke, der für die Außenstehenden schwer auszuhalten und mitzugehen ist. Denn die starke Überzeugung von der eigenen Gerechtigkeit, diese Selbstgerechtigkeit, sie provoziert die menschliche Logik. Wenn Hiob tatsächlich gerecht ist, dann muss wohl Gott ungerecht sein. Dann leidet Hiob ja zu Unrecht. Dann müsste ja nicht Hiob Buße tun, sondern Gott selbst, indem er Hiob öffentlich freispricht und das Leid von ihm nimmt. In diesem Gedankenkreislauf bewegen sich die Freunde Hiobs. Für sie denkt und spricht Hiob hier das Undenkbare aus, nämlich dass Gott ungerecht oder unfair sein könnte. Das riecht und schreit nach Häresie, nach Irrlehre. Und wie geht es uns? Ringen wir genau wie die Freunde mit Hiob um die richtige Theologie? Denken wir vielleicht sofort an Bibelverse wie den Wochenspruch und würden Hiob am liebsten sagen, ja, nicht Hochmut, sondern Demut sind der richtige Weg. Vielleicht riechen und schreien die Gedanken Hiobs schon nach Apostasie, nach der Abkehr und Entfernung von Gott. Wie sehr wünscht sich Hiob, irgendwie und irgendwo Gott zu begegnen? Aber seine Erfahrung ist tatsächlich eine andere. Egal in welche Himmelsrichtung Hiob blickt und geht, ob nach Norden, Süden, Osten oder Westen, er vermag keine Spur von Gott zu entdecken. So ist es in Vers 8 und 9 zu lesen. Nirgendwo auch nur der Hauch einer Gottesspur. Und diese Erfahrung, die Hiob hier äußert und macht, die ist diametral entgegengesetzt zu dem, was der Psalmbeter im Psalm 139 formulieren kann, wo es heißt, nehme ich Flügel des Morgenrots und lasse mich nieder am äußersten Meer. Auch dort wird deine Hand mich ergreifen und deine Rechte mich fassen. Würde ich sagen, Finsternis soll mich bedecken, statt Licht soll Nacht mich umgeben. Auch die Finsternis wäre für dich nicht finster und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Hiob hingegen kann Gott nirgendwo entdecken, sodass er in seiner Verzweiflung schon rätselt, wie er vielleicht zum Thron Gottes, zur Stätte Gottes gelangen könnte, um endlich dort seinen Fall auszubreiten. Und dabei ist es Hiobs erster Wunsch gar nicht, dass Gott ihn für gerecht befindet, sondern dass Gott überhaupt mit ihm spricht. Wissen möchte ich die Worte, die er mir entgegnet, erfahren, was er zu mir sagt. Darum geht es nach Vers 5. Aber Gott bleibt für Hiob unerreichbar und ungreifbar. Hiob scheint Gott verloren zu haben. Gott, der Hiob von seiner Last befreien, der reden und erklären und begründen könnte, Hiob kann ihn nirgendwo mehr finden oder erkennen. Und der Bibeltext bringt das auf eine sehr bedrückende Art und Weise zum Ausdruck. Denn bis Vers 16 spricht Hiob nur noch von er, wenn es um Gott geht. Vom Beginn seiner Gegenrede gegen Eliphas an ist Gott nur noch ein er. Hiob hat kein Wort, keinen Namen mehr für Gott. Gott ist Hiob auf ganzer Linie verloren gegangen, im persönlichen Glaubensleben, auf der Erfahrungsebene und sogar theologisch. Gott ist ein Unbekannter geworden. Und auch diese Entwicklung, diese Feststellung Hiobs fordert seine Freunde, fordert viele von uns heraus. Und bringt uns erneut in das Ringen mit Hiob und seiner Erfahrung, dem wir doch am liebsten unsere eigenen Erfahrungen wie ein Schutzschild entgegenhalten würden. Die schärfste Herausforderung in Hiobs Gedankenspirale trifft uns aber in den Versen 13 bis 16. In fast schon ernüchternder und abgeklärter Weise entfaltet Hiob hier eine neue Sichtweise auf Gott. Trotz der Erfahrung von Gottes Schweigen und Abwesenheit wählt Hiob nicht den Weg, die Existenz Gottes zu leugnen. Vielleicht weil seine zurückliegenden Lebenserfahrungen ihm bestätigen, dass es Gott grundsätzlich geben muss. Aus seiner Erfahrung, dass Gott, der sein Leid und Elend von ihm nehmen könnte, nicht greifbar und erreichbar ist, dass Gott auf alles Klagen und Beten und Bitten und Flehen nicht antwortet, da entsteht für Hiob eine neue Überzeugung, ein neues Gottesbild. Ja, Gott gibt es. Gott, den Allmächtigen, den Shaddai, so heißt das hebräische Wort hier auch im Hiob-Buch, den gibt es. Aber dieser allmächtige Gott ist keine Hilfe. Er könnte das Leid von Hiob abwenden, aber er tut es nicht. Will es vielleicht gar nicht tun. Gott, der Allmächtige, der El Shaddai, das ist nicht der gerechte Gott, sondern der absolut unberechenbare und willkürliche Gott, der mit Menschen nach seinem Gutdünken umgeht und spielt, wie es ihm gerade gelüstet. Gott, das ist nicht der liebende und barmherzige und väterliche Gott, sondern Hiob bekennt Gott als den, vor dessen Angesicht er in Furcht gerät und Angst. Der allmächtige Gott selbst ist es, der Hiob nicht ermutigt, sondern allen Mut raubt. Und höchst selbst es ist, der ihn in Schrecken und Verzweiflung, in Dunkelheit und Finsternis stürzt. Liebe Gemeinde, wie kein anderes Buch der Bibel wird hier im Buch Hiob die erlebte Gottesferne und die empfundene Ungerechtigkeit Gottes auf den Punkt gebracht. Was empfindet ihr? Was empfinde ich, wenn wir diese Gedankengänge hören und lesen? Für manche mögen diese Gedankengänge gefährlich und glaubenszersetzend sein. Man möchte ihnen am liebsten ein lautes und energisches und kämpferisches Aber entgegenschreien. Aber so ist Gott nicht. Aber Gott ist nicht fern, selbst wenn du ihn nicht spürst. Aber Gott liebt dich. Aber Gott ist nicht ungerecht. Aber Gott ist kein willkürlicher Despot. Für andere mögen die Gedankengänge Hiobs vielleicht bekannt und nachvollziehbar erscheinen. Die eigenen Glaubens- und Lebenserfahrungen der Vergangenheit oder Gegenwart, die spiegeln sich in Hiobs Gedanken. Die Gedanken Hiobs wirken für andere vielleicht deshalb so bekannt und nachvollziehbar, weil sie im Leben selbst durch einschneidende und bedrückende Ereignisse und Erfahrungen selbst in diese dunklen und bedrückenden Gedankenkreisläufe hineingeraten sind. Diese Gedankenspirale ist vielleicht denen sehr gut vertraut, die erlebt haben, wie der Tod ganz unvermittelt die Partnerschaft oder die Familie ins Dunkel stürzt, wie eine spontane oder chronische Erkrankung Lebensfreude, Lebenshoffnung und Lebensperspektive verkehrt in Verzweiflung und Traurigkeit und Perspektivlosigkeit. Und manchmal sind es gerade die intensiven Gebete, die nicht erhörten und beantwortet werden, die Erinnerung an Gottes Verheißungen, die sich nicht erfüllen, die von Jesus in Aussicht gestellten Heilungen, die ausbleiben, die diese Gedankenspirale immer weiter antreiben. Es gibt Christinnen und Christen, die nicht mit Hiob ringen, sondern die mit Hiob ringen, denen die Gedanken und Gefühle sehr wohl vertraut sind, die in Hiob 23 und an anderen Stellen durchschimmern. Es gibt Christinnen und Christen, die durch Leiterfahrungen in ihrem Leben gehen, in denen kein Aber mehr hilft, sondern in denen das Aber der anderen nur umso mehr die Gedanken- und Gefühlsspirale nach unten antreibt. Und das Hiob-Buch ist die Einladung an all jene Gläubigen, die durch solch tiefe Leiterfahrungen gehen, ihr Ringen mit Gott zur Sprache zu bringen, ihre Verzweiflung auch gegen Gott auszusprechen. Das Hiob-Buch betrifft aber alle. Es betrifft die Leidenden und es macht die betroffen, die mit dem Leid und dem Ringen anderer umgehen müssen. Hiob 23 betrifft mich. Mich, der ich fröhlich und mutig mein Leben leben darf, der ich Gottes Liebe und Gnade selbst spüre oder in anderen erkennen darf, so wie bei den Täuflingen zum Beispiel. Und Hiob 23 hinterfragt mich: Wie gehe ich mit den Glaubensgeschwistern um, die wie Hiob Gott verloren haben, ihn nirgendwo mehr finden können und dennoch mit aller Kraft und Wut und Entschlossenheit an Gott festhalten, vielleicht zu dem Preis, dass Gott in ihrer Vorstellung, weil er eben da sein muss, der Peiniger, der Entmutiger, der Angstmacher höchst selbst wird. Was Hiob brauchte, das waren Freunde, die nicht mit ihm ringen, sondern die mit ihm ringen, die mit ihm zusammen gegen Gott ringen. Diese Freunde waren ihm aber nicht vergönnt. Sie haben Hiob mit ihren Abers, ihren theologischen Einschätzungen und Reden letztlich immer noch mehr in sein Leid und seine Verzweiflung gestürzt. Und dabei waren es oder waren ihre Hilfeversuche, ihre Ratschläge doch auch gut gemeint. Aber das, was Hiob erlebt hat, ist nun einmal unerträglich und unerklärlich. Und selbst für die Freunde um ihn herum und ganz automatisch fangen sie an, ihre Schutzschilder auszufahren. Ihren Selbstschutz des theologischen Wissens, den Selbstschutz ihres Gottesbildes. Und in der gut gemeinten und gut gedachten Zuwendung zu Hiob grenzen sie sich doch gleichzeitig ab von seinen Zweifeln und Anfragen und Anfechtungen. Ich kann sie irgendwie verstehen. Die Geschichte Hiobs, die führt uns in aller Härte vor Augen. Es gibt unfassbar und unaushaltbare Lebens- und Leitsituationen im Leben von Menschen. Und auch der gottesfürchtigste Mensch kann in seinem Glauben in die tiefste Dunkelheit geraten. Dort, wo die Verzweiflung über Gott ihren Tiefpunkt nicht darin hat, dass Gott nicht da ist, sich nicht zeigt, sondern wo Gott und die Dunkelheit miteinander verschmelzen. Die Geschichte von Hiob, die zeigt uns, Menschen, die so tief in die Erfahrung von Leid und Dunkelheit hineingezogen werden, die brauchen keine Freunde mit Schutzschildern, keine Abers, keine Lobpreiszeit und vielleicht auch nicht das x-te Heilungsgebet. Sie brauchen Freunde, die verstehen, dass sie nichts weiter tun können, als mit ihnen zu ringen. Sie brauchen Wegbegleiter, die nichts weiter tun, als mit ihnen gemeinsam gegen Gott zu ringen. Sie brauchen Menschen, die es aushalten, Gott im Dunkeln und der Finsternis zu suchen, ohne zu wissen, wo der Lichtschalter ist. Manchmal ist es doch nur Gott selbst, der die Dunkelheit wirklich erleuchten kann.